Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Fehlende Fachkräfte drohen die Energiewende auszubremsen. Das besagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wurde. Was sagt das Handwerk dazu? Dazu gleich mehr. Statt De-Risking in den Beziehungen zu China haben die Investitionen der deutschen Wirtschaft in China sogar zugenommen. Wie ist das zu erklären? Auch eine Frage, auf die wir eingehen. Aber zunächst schauen wir auf die Energiepolitik. Und wenn wir über diese sprechen, dann stehen immer auch ganz grundsätzliche Fragen im Raum. Wenn es Gasfelder in der Nordsee gibt, sollten diese erschlossen werden, trotz Bedenken, dass das gravierende Auswirkungen auf das Wattenmeer und die Meeresumwelt haben könnte? Und inwieweit passt das zu den Bestrebungen, die Wirtschaft umzubauen, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren? Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat heute grünes Licht für die geplante Gasförderung von der vor der Nordseeinsel Borkum, und zwar durch das niederländische Unternehmen One Dias gegeben. Über die Entscheidung und den Protest von Umweltverbänden berichtet Lena Bartke.
Wenn es nach dem Energiekonzern One Dias geht, dann sollen schon Ende dieses Jahres die ersten Kubikmeter Erdgas von Borkum in deutsche und niederländische Haushalte strömen. Die Geschäftsführung des Konzerns zeigte sich heute Morgen entsprechend erfreut über den Beschluss des LBEG. Mit der Gasförderung in der Nordsee wolle One Dias seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, denn eine Energiewende brauche Zeit. Das LBEG begründete seinen Beschluss unter anderem damit, dass Erdgas aus heimischen Lagerstätten weniger klimaschädlich sei als importiertes. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums Christian Budde verwies auf das Planfeststellungsverfahren.
Diese Prüfungen wurden mit größter Sensibilität vorgenommen. Diese Prüfung ist mit größter Gewissenhaftigkeit vorgenommen. Es sind natürlich alle zur Verfügung stehenden Daten und Untersuchungen eben in diese Entscheidung, die nun heute vom LBEG ergangen ist, mit eingeflossen.
Die Genehmigung habe deshalb letztlich erteilt werden müssen. Eine entsprechende Förderplattform hat One Dias auch bereits in der Nordsee gebaut. Geplant sind Bohrungen in einer Tiefe von 1,5 bis 3,5 Kilometern. Das Gas befindet sich in einem Feld, das sowohl auf deutschem als auch auf niederländischem Hoheitsgebiet liegt. Deshalb brauchte One Dias auch die Genehmigungen aus Deutschland. Bis zu 13 Milliarden Kubikmeter Gas sollen gefördert werden. Unumstritten ist das Projekt aber nicht. Erst im Juli hatte Greenpeace mit einem schwimmenden Protestcamp gegen das Vorhaben demonstriert. Auch die Bewohner Borkums sehen das Vorhaben kritisch. Ministerpräsident Weil sei sich dessen bewusst, teilte seine Sprecherin Anne Pörksen heute Morgen mit.
Er nimmt die Sorgen und Befürchtungen auch der Menschen auf Borkum zur Kenntnis und auch sehr ernst. Das hat er auch schon mehrmals zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig kann ich nur noch mal daran erinnern, dass das Unterfangen ja gestartet worden ist in einer Zeit, in der wir noch nicht sicher waren, ob wir infolge des Ukraine-Krieges und des Gebarens von Russland genug Energieversorgung hatten.
Kritiker des Projekts argumentieren dagegen. So auch der Niedersächsische Landesverband der Grünen. Es herrsche schon lange keine solche Gasmangellage mehr, dass eine Bohrung am Rande des Wattenmeeres zu rechtfertigen wäre. Einziger Profiteur der Förderung sei am Ende das Unternehmen One Dias, so die Grünen. Die Deutsche Umwelthilfe, die DUH, hat bereits angekündigt, alle rechtlichen Mittel einsetzen und nötigenfalls vor Gericht ziehen zu wollen. Konstantin Zerger von der DUH.
Hier stellt der Wirtschaftsminister Olaf Lies die Interessen eines ausländischen Konzerns vor die Interessen der Menschen auf den Inseln und vor Klimaschutz. Und das ist ganz definitiv eine schlechte Entscheidung. Hier geht es auch um die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik. Wenn wir hier eine neue Gasförderung in der Nordsee beginnen, wie sollen wir dann anderen Ländern erklären, dass wir aus fossiler Energie aussteigen müssen?
Hinzu kommt, auch die UNESCO hält eine neue Gasförderung in der Nordsee für unvereinbar mit dem Welterbestatus des Wattenmeeres. Das letzte Wort ist in der Sache aber ohnehin noch nicht gesprochen. Die Bundesregierung ist jetzt am Zug, denn sie entscheidet, ob One Dias auch wirklich mit den Bohrungen auf deutschem Hoheitsgebiet beginnen kann. Dafür braucht es nämlich noch einen Völkerrechtsvertrag zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat heute grünes Licht für die geplante Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum gegeben. Lena Bartke berichtete. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war ja gerade zu Besuch beim Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron im niedersächsischen Holzminden, um für den Ausbau von Wärmepumpen zu werben. Zugleich hat die Bertelsmann Stiftung heute eine Studie veröffentlicht, der zufolge fehlende Fachkräfte drohen, die Energiewende auszubremsen. Laut der Studie gibt es außer den bereits heute fehlenden rund 300.000 Fachkräften auch eine Kompetenzlücke. Darüber habe ich mit Rolf Fuhrmann gesprochen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks und zugleich Geschäftsführer des Bundesbildungszentrums des Dachdeckerhandwerks. Und ich habe ihn gefragt, inwieweit sieht er denn Fachkräftemangel beim Dachdeckerhandwerk?
Unser hauptsächliches Betätigungsfeld ist die Photovoltaikanlage. Wir haben in diesem Kontext mit Sicherheit einen Bedarf nach Fachkräften. Aber wenn es darum geht, fehlen uns dazu Leute, dann sage ich ja insgesamt, natürlich ist das so. Aber das Dachdeckerhandwerk hat sich in Sachen Ausbildung und Weiter- und Fortbildung ganz stark in diese Richtung aufgestellt. Da geht es um unterschiedliche Methoden. Wir haben bereits mit dem BMWK, mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine Analyse durchgeführt, inwieweit das Dachdeckerhandwerk denn ausreichend aufgestellt wird. Und das Ergebnis war, ja, sowohl die Ausbildungsverordnung als auch die Meisterprüfungsverordnung und Fortbildungsmaßnahmen, die wir anbieten, decken den notwendigen Bedarf ausreichend ab. Insofern kann ich der Studie von der Bertelsmann Stiftung nicht wirklich zustimmen.
Was würden Sie denn kritisieren, was dann nicht richtig dargestellt wird aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist der methodische Ansatz schon etwas fraglich. Soweit ich weiß, hat die Bertelsmann Stiftung sich auf entsprechende Stellenanzeigen berufen, um festzustellen, ob tatsächlich der Bedarf abgedeckt ist. Wir haben uns nach Vorgabe des BMWK darauf bezogen, ob die Ausbildungsverordnung, die Fortbildungsverordnungen im Bereich der Meisterprüfung und die nicht verordneten Weiterbildungen, die wir anbieten, tatsächlich das Ganze abbilden, was notwendig ist. Und in dem Kontext haben wir festgestellt, wir sind recht umfassend aufgestellt. Wir haben insbesondere im Bereich der Ausbildungsordnung den Schwerpunkt Energietechnik, den wir anbieten. Wir haben im Bereich der Meisterprüfungsverordnung den Bereich der Montage von Energiesammlern und Energieumsetzern. Und wir haben ein Weiterbildungsangebot auf die Füße gestellt im Bereich der unregulierten Weiterbildung, das sich im Bereich der PV-Manager bewegt. Und wir haben inzwischen über 40% aller Innungsbetriebe und rund 25% aller Dachdeckerbetriebe geschult in dem Bereich. Das heißt, PV ist für Dachdecker inzwischen ein ganz wichtiges Thema. Das haben die Dachdecker erkannt. Und insofern verstehe ich nicht, warum die Studie diese Schlussfolgerung trifft.
Herr Fuhrmann, wäre es denn sinnvoll, einen Ausbildungsberuf neu zu kreieren, dass da der Fokus Klimakompetenz stärker im Vordergrund steht? Oder ist das für Sie ohnehin schon längst integriert in dem Bereich des Dachdeckers?
Also wir sehen das tatsächlich als integriert im Bereich des Dachdeckers an. Wir denken auch, dass wir ganz maßgeblich auf Kooperation setzen. Wir arbeiten zusammen mit dem ZVEH, also dem Zentralverband des Elektrotechnikerhandwerks. Wir arbeiten eng zusammen mit dem ZVSAK, also dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Und unsere Antwort auf diese Fragestellung ist Kooperation. Und zwar nicht Kooperation der Verbände ausschließlich, sondern eben auch Kooperation der Betriebe vor Ort. Das heißt, der Kunde will in der Regel einen Ansprechpartner, will die Photovoltaikanlage, die Solarthermieanlage auf dem Dach entsprechend auch gelöst haben. Und da setzen wir auf die Kooperation der Betriebe. Das heißt, es muss kein neuer Beruf entworfen werden, sondern die Berufe, die bereits entstehen, bilden das umfänglich ab und können miteinander kooperieren. Das ist unser Lösungsansatz.
Sie haben ja eingangs auch beschrieben, dass es sehr wohl einen Fachkräftemangel gibt. Wie wirkt er sich denn nach Ihrer Ansicht auf den Ausbau von Solaranlagen aus?
Selbstverständlich ist es extrem schwierig, die komplette Nachfrage abzubilden. Da sind viele Spieler auf dem Feld. Wir merken aber auch, dass das Dachdeckerhandwerk aufgrund dieser Nachfrage auch tatsächlich Zulauf hat. Also junge Menschen, die sich tatsächlich für die Energiewende entscheiden und sagen, wir wollen da einen maßgeblichen Beitrag auch beruflich leisten, die entscheiden sich zunehmend für Berufe, die im Handwerk existieren und die sich genau dieser Thematik widmen. Heißt, wir haben tatsächlich gegenläufig zu sonstigen Handwerksberufen einen Zulauf zu unserem Handwerk. Im Dachdeckerhandwerk haben wir einen Anstieg der Ausbildungszahlen und ich denke mal, dass es im Elektrotechnikerhandwerk und im Handwerk ZVSAK tatsächlich auch zu bemerken ist.
Das heißt, Sie müssen jetzt nicht noch die Werbetrommel rühren?
Das machen wir nach wie vor. Wir wissen, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen, sondern wir arbeiten nach wie vor an der Nachwuchswerbung. Aber wir spüren auch gleichzeitig eine stärkere Nachfrage zu unserem Beruf.
Sagt Rolf Fuhrmann, stellvertretender Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Zur Frage, fehlt es an Fachkräften und fehlt es auch an Klimakompetenz? Beim Ferienflieger Discover, einem Tochterunternehmen der Lufthansa, könnte es noch mitten in der Urlaubszeit zum Streik kommen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft UFO haben gemeinsam zur Urabstimmung in genau einer Woche aufgerufen. Dabei wurde gerade ein Tarifvertrag abgeschlossen, und zwar mit der Gewerkschaft Verdi. Der allerdings reicht den beiden anderen Gewerkschaften nicht. Und dabei schwingt auch mit, dass das Vorgehen stark kritisiert wird. Mischa Erhardt erzählt, worum es da geht.
Nach der Tarifeinigung zwischen dem Management des Ferienfliegers Discover und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sei eine einmalige Situation entstanden.
Was Vergleichbares habe ich noch nicht erlebt.
So Harry Jäger, Leiter Tarif und Verhandlungsführer der Kabinengewerkschaft UFO. Gemeinsam mit seinen Kollegen der Pilotenvereinigung Cockpit kritisiert er den Abschluss zwischen dem Discover-Management und Verdi scharf.
Da ist aus unserer Sicht eine in der Belegschaft gar nicht, wirklich gar nicht legitimierte Arbeitnehmervertretung von einem Management in ein Amt gehoben worden.
Hintergrund ist die Einschätzung der beiden im Luftverkehr etablierten Fachgewerkschaften, dass Verdi nur sehr wenige Mitglieder unter den rund 1.900 Beschäftigten des Flugpersonals bei der Discover habe. Zudem hätten Cockpit und UFO bis zuletzt ebenfalls mit dem Discover-Management Tarifverträge verhandelt, die aber nicht zur Unterschrift kamen.
Wir machen Termine, die weit auseinander liegen, die anderthalb Stunden dauern und wo man sich am Ende über kleine Details dann nicht so ganz einigt.
Währenddessen hätte offenbar das Management genau diese Verhandlungsergebnisse zur Grundlage genommen und einen Tarifvertrag mit Verdi in Form gegossen und unterzeichnet. Inhalt der bis 2027 geltenden Tarifverträge zwischen Discover und Verdi jedenfalls sind Gehaltserhöhungen, Zulagen und Sonderzahlungen, Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge, Dienstpläne und auch Krankengeldzuschüsse. Ein besonderer Affront in den Augen von UFO und der Vereinigung Cockpit? Ausgehandelte Vorteile, die nur für Verdi-Mitglieder gelten. Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit.
Also ein Arbeitgeber trifft sich mit einer Gewerkschaft, die eigentlich Minderheitsgewerkschaft ist und verabredet sich, hey, wollen wir einen Tarifvertrag so schreiben, dass ganz viele Leute bei euch eintreten?
Dass das von den beiden Gewerkschaften so nicht einfach hingenommen werden könne, verstehe sich von selbst. Daher machen die Kabinengewerkschaft UFO und die Pilotengewerkschaft Cockpit nun bis nächsten Mittwoch eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern. An deren Ende könnten dann Streiks bei Discover stehen, um das Anliegen von Tarifverträgen mit den beiden Fachgewerkschaften durchzusetzen. Die Gewerkschaften sprechen jetzt schon von einem schweren Vertrauensverlust gegenüber dem Lufthansa-Management, denn der Ferienflieger Discover ist eine vor 3 Jahren gegründete Lufthansa-Tochter. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler und Gewerkschaftsexperte an der Uni Kassel.
Das ist eine Zäsur für den Lufthansa-Konzern, weil es eben eine klare Aufteilung gab. Piloten Cockpit, Kabine UFO und Bodenpersonal Verdi. Da gab es in der Vergangenheit schon kleine Überschneidungen, aber die haben eben am Ende dann nicht zu der Problemmasse geführt, wie wir sie aus dem Bahnkonzern kennen.
Denn dort hat in der Vergangenheit regelmäßig die vergleichsweise kleine Lokführergewerkschaft GDL für Streiks und Zugausfälle gesorgt. Die Fachgewerkschaften im Lufthansa-Konzern schließlich geben sich gelassen. Sie hätten mit Abstand mehr Mitglieder als Verdi. Sollten sie über Arbeitskämpfe das Management zur Unterschrift eigener Tarifverträge bringen, wird laut Tarifeinheitsgesetz dann geschaut, welcher Tarifvertrag maßgeblich im Konzern gelten wird. Nämlich der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat.
Beim Ferienflieger Discover könnte es zu Streiks kommen, Mischa Herrhardt, mit den Hintergründen dazu. Eigentlich ist die Strategie der Bundesregierung, sich von Abhängigkeiten stärker zu lösen. Ob das im Bereich der Energieversorgung ist, bei Rohstoffen oder Lieferketten. De-Risking wird das Ganze auch genannt und als explizites Ziel im Verhältnis auch zum Handelspartner China benannt. Nun zeigt sich aber, dass die Investitionen der deutschen Wirtschaft in China zugenommen haben. Wie ist das zu erklären? Dem ist Steffen Wurzel nachgegangen.
Deutsche Unternehmen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 7,3 Milliarden Euro in China investiert. Das zeigen Zahlen der Bundesbank. Diese Summe ist bereits nach 6 Monaten des Jahres 2024 größer als die 6,5 Milliarden Euro China-Investitionen im gesamten Vorjahr. Zwar können sich die endgültigen Zahlen für 2024 noch nach unten verschieben, aber dennoch sagt der China-Experte vom Institut der Deutschen Wirtschaft Jürgen Mattes:
Die Zahlen machen deutlich, dass die deutsche Wirtschaft weiter kräftig in China investiert und wir jetzt hier keinen abnehmenden Trend sehen, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man die Strategie der Bundesregierung zu de-risken, also die China-Risiken abzubauen, in den Blick nimmt.
Das sogenannte De-Risking, also weniger Risiko durch weniger Abhängigkeiten vom Handel mit China, das ist einer der Kernpunkte der deutschen China-Strategie, die die Bundesregierung vergangenen Sommer veröffentlicht hat. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht im Anstieg der deutschen Investitionen in China trotzdem keinen Widerspruch zur deutschen China-Strategie, sagte der Sprecher des Ministeriums Daniel Grewe am Vormittag in Berlin.
Resilienz ist wichtig der deutschen Wirtschaft und das ist klar umrissen und das gilt. Und gleichzeitig sind Handelsbeziehungen mit einem wichtigen Partner nichts Ungewöhnliches und eine Jahreszahl kann immer schwanken, da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren.
Das Geld, das deutsche Firmen in China investieren, kommt oft gar nicht aus Deutschland. Vielmehr handelt es sich häufig um Gewinne, die diese Unternehmen zuvor in China erzielt haben. Denn die deutsche Wirtschaft setzt in der Volksrepublik zunehmend auf sogenannte Lokalisierung. Bedeutet, es wird in China geforscht, entwickelt und produziert für den chinesischen Markt. Alles aus einer Hand aus China für China sozusagen. Das sei ein Trend, der aus Sicht der Unternehmen strategisch durchaus Sinn ergeben könne, sagt Jürgen Mattes. Aber langfristig könne diese Tendenz dem Standort Deutschland schaden.
Dann ist es so, dass wir in Zukunft zunehmend den chinesischen Markt bedienen durch Produktion in China und damit auch Arbeitsplätze in China.
Der auf China spezialisierte Ökonom vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln verweist darauf, dass es das früher zwar auch schon gab.
Aber wir haben immer noch kräftig auch hier in Deutschland produziert und dann exportiert und damit die Nachfrage in China bedient. Das heißt, dann hingen auch deutsche Arbeitsplätze an der Nachfrage und den Unternehmenserfolgen in China. Und je mehr lokalisiert wird, desto weniger wird nach China exportiert werden. Deswegen ist das eine Tendenz, die zulasten des Standorts Deutschland geht.
Die Lokalisierungsstrategie des in China für China hilft deutschen Firmen zwar, die Abhängigkeit von den Lieferketten aus und nach China zu reduzieren, sie verringert aber nicht die Abhängigkeit der Unternehmen vom chinesischen Absatzmarkt.
Berichtet Steffen Wurzel. Wir haben in den vergangenen Tagen einige Male über ThyssenKrupp berichtet, vor allem im Fokus die Stahlsparte, die zum Beispiel stark mit chinesischer Konkurrenz zu kämpfen hat. Der Konzern will sich schon länger von der Stahlsparte trennen. Der teilweise Verkauf der Sparte zögert sich aber hin. Ein Grund ist, dass nicht klar ist, mit welcher Finanzausstattung diese verselbstständigt werden könnte. Eine Aufsichtsratssitzung vergangene Woche blieb erst einmal ohne Ergebnis. Heute gibt es neue Zahlen vom Konzern und die fallen nicht gut aus, Jörg Marksteiner.
Wahrscheinlich hat er es ja geahnt, dass es nicht ganz so leicht werden würde bei seinem neuen Arbeitgeber.
Vielen Dank für Ihr Interesse an der ThyssenKrupp AG und ein herzliches Willkommen von meiner Seite.
Seit Juni ist Jens Schulte neuer Finanzvorstand beim Dauerkrisenkonzern aus Essen. Und seinen ersten öffentlichen Auftritt hat sich der 53-Jährige vermutlich insgeheim anders gewünscht. Aber als Vertreter des Managements wurde er heute vorgeschickt, um erneut dicke rote Zahlen beim Traditionskonzern zu verkünden.
Es waren schon ziemlich intensive Wochen, wie Sie alle wissen.
Mehr als 400 Millionen Euro Verlust sind seit Beginn des Geschäftsjahres im Oktober bei ThyssenKrupp schon aufgelaufen. Selbst wenn man einmalige und Sondereffekte rausrechnet, im Alltag fließt mehr Geld aus dem Unternehmen ab, als hereinkommt. Und das liegt nicht nur am konjunkturanfälligen Stahlgeschäft.
Die öffentliche Berichterstattung ist aktuell vollständig dominiert von der Situation beim Stahl.
Das sei ihm in seinen ersten 11 Wochen im Ruhrgebiet besonders aufgefallen. Beim Stichwort ThyssenKrupp dächten viele sofort, klar, an die Stahlarbeiter.
Kommt die zu unserer Bahnwache? Stahl ist Zukunft! Stahl ist Zukunft!
Proteste, Mahnwachen, Motorradkorso, Stahlarbeiter, die sich lautstark und bildstark Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Bei ThyssenKrupp gehört das seit Monaten dazu.
Ich kann Ihnen versichern, dass das kein repräsentativer Spiegel der Situation im Gesamtunternehmen ist. Ja, der Stahl ist natürlich wichtig. Die Herausforderungen sind sehr groß. Da muss man nicht drum herum reden. Klar ist aber auch, dass wir die Entwicklung aller Geschäfte vorantreiben und im Blick haben. Und insofern passiert hier noch deutlich mehr als das, was wir im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung sehen.
Denn 3/4 der weltweit 98.000 Mitarbeiter arbeiten in anderen Sparten. In der Herstellung von Autoteilen und Getrieben, in Schmieden, beim Bau von Militärschiffen, von Fabriken und Maschinen. Das Problem ist nur, auch dort schlägt die Wirtschaftsflaute in den meisten Bereichen voll durch. Wichtige Kunden und Abnehmer der Produkte, Autohersteller etwa, Maschinen- und Anlagenbauer oder die Bauindustrie halten sich derzeit zurück und bestellen weniger. Dazu kommen dann noch hohe Energiekosten und sinkende Verkaufspreise. Die Folge: In manchen Fabriken steht ein neuer Stellenabbau bevor. Konkret diesmal im Karosseriebau.
Neben eingeleiteten Effizienzmaßnahmen ist eine Reduzierung von bis zu 400 Stellen in Deutschland vorgesehen.
Vor allem im Saarland. Und das, obwohl ThyssenKrupp weit gerade erst 13.000 Stellen gestrichen wurden, beim größten Arbeitsplatzabbau der Firmengeschichte. Doch die Richtung ist klar, das ThyssenKrupp der Zukunft wird wohl kleiner sein. Der Marineschiffbau mit 7.800 Mitarbeitern soll verkauft werden, die Stahlsparte mit 27.000 Beschäftigten ebenfalls zur Hälfte, dazu der neue Stellenabbau. Am Ende könnte der Stahl- und Industriekonzern um ein Drittel schrumpfen, dafür aber profitabel arbeiten. Hofft auch Finanzvorstand Schulte.
Und uns damit Freiräume zu verschaffen, das Unternehmen schrittweise weiterzuentwickeln.
Anspruchsvoll sei das, sagt er, und es dürfte auch ein steiniger Weg werden. Fürchten offenbar auch viele Anleger. Die Aktie von ThyssenKrupp sackte heute jedenfalls zwischenzeitlich erst einmal auf einen neuen Tiefststand.
Jörg Marksteiner zu den roten Zahlen beim Konzern ThyssenKrupp. Und wir haben es gerade gehört, die Papiere heute sehr stark im Minus. Das nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Ja, ist es denn dabei geblieben?
Dabei ist es wirklich geblieben. Die Aktien jetzt 6% tiefer. Sie kosten ja etwas mehr als 3 Euro. Tiefrote Zahlen, wichtige Kunden, die selbst in Schwierigkeiten stecken, die Arbeitsplätze abbauen, sich neu aufstellen müssen und dann die hohe Unsicherheit, wie es mit ThyssenKrupp weitergehen soll. Anleger wollten deshalb vor allem eines, die Aktien verkaufen.
Zu weiteren Unternehmensbilanzen kommen wir gleich. Doch zunächst erstmal der Blick nach Amerika. Von dort kommen nämlich heute Nachmittag neue Inflationszahlen. Also sie sind schon gekommen. Wie hat die Börse denn darauf reagiert?
Wirklich die gute Nachricht. In den USA hat sich der Preisauftrieb im Juli unerwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,9%. Im Vormonat hatte die Rate bei 3% gelegen. Damit liegt die Inflationsrate auf dem niedrigsten Stand seit März 2021. Selbst die Kerninflationsrate ist zurückgegangen, also der Wert, wo man schwankungsanfällige Faktoren wie beispielsweise die Energiepreise oder die Nahrungsmittel herausrechnet. Damit steht die Tür für eine Leitzinssenkung in den USA weit offen. Die Rezessionssorgen haben sich etwas gelegt und die Reaktion kam auch prompt. Der Euro ist so hoch gestiegen wie seit Jahresbeginn nicht mehr, kostet jetzt 1,1025 $. Der DAX gibt einen Teil seiner Tagesgewinne wieder ab, steht jetzt 0,4% im Plus bei 17.880 Punkten.
Die Beratungsfirma EY hat sich angeschaut, wie die großen börsennotierten Unternehmen im zweiten Quartal abgeschnitten haben und trotz aller schlechter Nachrichten, viele haben ihre Gewinne deutlich steigern können. Wie ist denn das zu erklären?
Auf den ersten Blick ist das wirklich erstaunlich, denn zuletzt kommen ja immer wieder enttäuschende Konjunkturdaten von Deutschland als kranke Mann Europas, ist immer wieder die Rede. Einfach weil bei vielen Unternehmen die Geschäftsmodelle nicht mehr aufgehen, weil sie sich neu aufstellen müssen. Die DAX-Konzerne befinden sich im rauen Fahrwasser, heißt das auch von EY. Aber viele haben Kurs gehalten und viele sogar den Gewinn deutlich steigern können, wie etwa die Telekom, auch RWE, Adidas und Rheinmetall gehören dazu. Bayer und Siemens Energy kehren nach Verlusten das im Vorjahresquartal nun wieder in die Gewinnzone zurück. Also es ist doch nicht alles so schlecht, wie es den Anschein haben mag. Hängt auch damit zusammen, dass viele Konzerne einfach weltweit aufgestellt sind und dass Verluste in einem Bereich mit Gewinnen in anderen Regionen ausgeglichen werden können.
Auch der Reisekonzern TUI hat heute gute Quartalszahlen vorgelegt. Kann TUI von der Pleite des ehemaligen Konkurrenten FTI profitieren?
Ja, und davon ganz abgesehen, viele Menschen wollen einfach wieder verreisen. Es werden wieder mehr Hotels gebucht, Kreuzfahrten sind gefragt. Man muss sich vor Augen führen, während der Corona-Pandemie ging fast nichts mehr. Da waren die Grenzen dicht. TUI war 2020 am Rande der Pleite, hat Hilfe vom Staat bekommen. Jetzt gibt es wieder Fortschritte beim Schuldenabbau. Hier und die Aktien fast 1% im Plus.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall weitet seine Geschäfte in den USA aus. Wie kommt das an der Börse an?
Das kommt wirklich gut an. Die Aktien steigen um 2%. Und zum Schluss noch der Blick auf die Umlaufrendite, die ist gesunken von 2,22 auf 2,2%. Und die Feinunze Gold wird am Nachmittag mit $2,449,25 gehandelt.
Der Blick auf das Börsengeschehen in Frankfurt von Claudia Werle, ganz herzlichen Dank. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier folgt gleich Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder Nachmittag auch noch.